Und jetzt sind die Fans auf dem Feld. Es ist noch nicht Schluss, meine Damen und Herren. Eine Minute noch. Das Spiel ist noch nicht aus. Das ist der absolute Wahnsinn hier.
Als am 15. Mai 2012 Fußballfans im Berliner Olympiastadion eine Minute vor Spielende den Rasen stürmten, war nicht nur das Entsetzen des Kommentators groß.
Es ist unfassbar, die Spieler nicht mehr zu sehen. Verschwunden in der Menge. Ist das ein Drama? Und es war abzusehen, die Ordner haben es nicht geschafft, die Massen von Zuschauern zurückzuschicken.
Der Platzsturm der Fans beim Relegationsspiel Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC ist auch Menschen im Gedächtnis geblieben, die sich nicht für Fußball-Bundesligaspiele interessieren. Denn entfesselte Menschenmassen erfahren immer mediale Aufmerksamkeit, sagt der Sozialpsychologe Stephen David Reicher, Professor an der schottischen Universität von St. Andrews.
Sagen wir, an einem Samstagnachmittag finden 1000 Fußballspiele statt und bei einem gibt es Probleme mit den Fans. Dann werden wir nicht erfahren, dass es auf 999 Veranstaltungen friedliche Zuschauermengen gab, sondern wir werden über die eine gewalttätige Menschenmasse informiert. Als gewalttätig nehmen wir diese Crowds überhaupt erst wahr. Wir assoziieren sie mit Problemen, betrachten sie negativ. Und dieses Bild wird auch in der Psychologie reflektiert.
Wir sehen sie in negativen Termen, und das ist sehr stark reflektiert in der Psychologie.
Eine emotionalisierte Menschenmasse taucht in der Wahrnehmung meistens als bedrohlich auf, als irrational, destruktiv, unberechenbar und unkontrollierbar. Dieses sehr allgemeine kulturelle Verständnis von großen Menschenmengen, im Englischen Crowds, wurde erstmals von dem französischen Arzt Gustave Le Bon im Jahr 1895 wissenschaftlich formuliert. Sein Buch begründete die Massenpsychologie. Ute Frevert, Professorin für Geschichte und Direktorin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin.
Gustave Le Bon artikuliert eigentlich auch eine zeitgenössische Wahrnehmung, die er mit vielen seiner Zeitgenossen teilt. Das ist nämlich, dass die Straße, die Öffentlichkeit zunehmend bevölkert wird von Menschen, die sich zu einem bestimmten Zweck zusammenfinden, man kann auch sagen zusammenrotten, und dann sozusagen eine eigene Logik entwickeln, eine eigene Bewegungskraft entwickeln.
Der Begriff der Menschenmasse wird erst im 19. Jahrhundert geprägt, sagt die Historikerin. Vorher gab es selbstverständlich immer auch eskalierenden Aufruhr, wütende Menschenmengen und soziale Proteste. Aber in der zeitgenössischen Wahrnehmung waren das nie Massen.
Diese Vorstellung einer eigenen Bewegungskraft, das ist etwas, was früheren Konzepten von Massen meiner Meinung nach nicht so innegewohnt hat. Also dass Massen sich unabhängig von Obrigkeit zum Beispiel bewegen können. Diese Art von großen Zusammenballung von Menschen bei einer, sagen, Demonstration zum Beispiel, die von irgendeiner Partei anberaumt worden ist, oder auch nur einem Auflauf, der zunehmend an Intensität und auch an Menschenzahl gewinnt und die ihre eigene Geschichte schreibt oder die ihre eigenen Themen setzen und ihre eigenen Ziele formulieren. Unabhängig von möglicherweise auch dem, was der ursprüngliche Anlass dieses Zusammenspiels ist, also diese Eigendynamik auch, das ist wirklich eine Erfahrung des 19. Jahrhunderts, die vielen Leuten wahnsinnig Angst gemacht hat.
Eine Konsequenz dieser Angst ist der Versuch, Massen zu beherrschen. Gleichzeitig entsteht die Idee, man könne sie im Dienst einer Macht entfesseln. Zu den eindrücklichen Bildern des 20. Jahrhunderts gehören daher marschierende Menschenmassen. Der Historiker Malte Rolf, Professor an der Universität Bamberg, beschäftigt sich mit dem Emotionsmanagement und der Choreografie großer Feste, einschließlich Paraden in der Sowjetunion.
Die Vorstellung, dass Bewegung emotionalisiert und dass gemeinsame Bewegung Emotionen synchronisiert oder gleichförmig gestaltet, gleichschaltet, kann man ja auch sagen. Die Vorstellung ist von Anfang an da und gerade auch der Fokus auf Masse in Bewegung ist dabei immer wichtig. Das nimmt in den 30er Jahren viel stärkere normierende, disziplinierende Züge an, sodass der Gleichschritt auch gesehen wird als Mittel, um die Gleichförmigkeit der Emotionen zu erwirken. Wenn alle gleich marschieren, haben sie auch die gleichen Emotionen. Und die Emotionen sind natürlich, die ausgelöst werden sollen, sind extrem positiv gedacht.
Denn die Menschen sollen sich im sozialistischen Kollektiv wohlfühlen. Empfunden werden soll Enthusiasmus, Euphorie, entfesselte Begeisterung. Emotionen, die zugleich zielgerichtet sind. Für den Aufbau des Sozialismus oder für die Verteidigung des Vaterlandes, so die Idee. Doch es gab ein Dilemma.
Weil natürlich die kontrollfixierte totalitäre Diktaturstalinismus darauf aus ist, Menschen zu normieren, zu disziplinieren. Und andererseits aber diese Festfreude natürlich im Zentrum steht. Geht um Enthusiasmierung, Begeisterung, Begeisterungsstürme bis hin zu solchen Grenzerfahrungen eigentlich von rauschhaften Zuständen. Aber mit sowas ist natürlich immer das Problem verbunden, dass diese Zustände auch außer Kontrolle geraten können. Dass diese Art von Emotion dann nicht zielgerichtet ist, sondern Rausch kann man ja auch anders ausleben als in Arbeitsbegeisterung bekanntlich. Nicht? Aber darum geht es dem Regime ganz wesentlich, das eben zu kanalisieren. Und das bleibt das ewige Paradox. Das ist natürlich eine kanalisierte Emotion, eine ist die, ja, vielleicht die Art von verinnerlichte Begeisterung, um die es ja geht, gar nicht auslösen kann.
Ob kontrolliert oder entfesselt, Menschen in Massen verschmelzen emotional und geben Eigenständigkeit und Verstand auf, das ist die grundsätzliche Annahme, die dahinter steckt. Dieser Kerngedanke hält sich hartnäckig bis in die Gegenwart und spielt zum Beispiel immer dann eine Rolle, wenn es zu schweren Konfrontationen zwischen Polizei und Demonstranten kommt. Polizeistrategien, die in demonstrierenden Menschenmassen vor allem das Potenzial zu Ausschreitungen und Krawall sehen, arbeiten mit dieser Wahrnehmung. Aber das ist ein veraltetes Konzept, sagt Professor Johannes Knutson, der seit den 1970er Jahren den Umgang der Polizei mit Protestdemonstrationen in Schweden und heute auch in Norwegen erforscht. Anlass war für ihn ein fundamentaler Wechsel in der schwedischen Polizeitaktik, nachdem es 2001 beim EU-Gipfeltreffen in Göteborg zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen war. Im Umgang mit Protestgruppen setzt Schweden inzwischen auf das sogenannte Dialogue Policing.
I was making a comparison between the old tactic we had, which was authoritarian, relying on use of force and show of force. And to me it reflects a very old expression of the relationship between the state and the citizens, authoritarian, paternalistic, if you like. But dialogue policing, where you enter discussions, where you try to figure out solutions that both the police commanders and the protesters are happy with, this is an expression of a modern relationship between state and citizens. Citizens that don't accept no for an answer. They want a reason. They want an understandable and reasonable reason. And that's what happens within the concept of dialogue policing.
Auch in Berlin haben Politik und Polizei ihre Taktik inzwischen überdacht. Vor allem im Zusammenhang mit den sogenannten revolutionären Mai-Demonstrationen im Stadtteil Kreuzberg. Der Jurist Erhard Körting, zwischen 2001 und 2011 Innensenator des Landes Berlin.
Die Erfahrung, die wir alle gehabt haben, war, dass eine Polizeitaktik, die darauf ausgerichtet ist, die Demonstranten zu vertreiben, im Sinne von mit Wasserwerfern und Ähnlichem zu behandeln, eben nicht dazu führt, dass die Gewalt zurückgeht, sondern nur dazu führt, dass die Gewalt in andere Straßen verlegt wird. Und das hat bei der Polizei und auch bei der Politik zu dieser Deeskalationsstrategie geführt, die wir mit dem Begriff ausgestreckte Hand umschrieben haben. Das heißt, die Polizei reicht den Demonstranten die Hand und begleitet sie. Und natürlich können Demonstrationen auch emotional sein und laut sein und weiß ich was.
Erst dann, wenn es zu Gewalttätigkeiten kommt, wandle sich das Konzept der Polizei. Zusätzlich gehe sie auch viel gezielter gegen einzelne Gruppen in der Masse vor, sagt Erhard Körting.
Man muss, glaube ich, schon darauf achten, dass eine Demonstration, und sei sie auch noch so gewaltig, ich meine damit nicht gewalttätig, eben nicht eine Störung ist, sondern die Leute nehmen ihr Demonstrationsrecht wahr. Ist ein Grundrecht, ist ein ganz wichtiges Grundrecht.
Auch die Massenpsychologie bewegt sich inzwischen und untersucht die Dynamiken in Menschenanhäufungen sehr viel differenzierter. Was geschieht da wirklich und warum? Der Sozialpsychologe Stephen Reicher arbeitet seit 30 Jahren daran, dass das alte Konzept von der tumben Masse fällt.
Die traditionelle Massenpsychologie geht davon aus, dass Menschen in einer Masse die Fähigkeit verlieren, sinnvoll zu handeln und ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Oft werden wir erst in einer Menge zu sozialen Akteuren und zu Gestaltern unserer eigenen Geschichte. Deshalb sind Menschenmengen so unvergesslich und für viele Leute etwas Leidenschaftliches.
Memorable to us, and crowds are so passionate for so many people.
Die großen sozialen Protest- und Demokratiebewegungen unserer Zeit bestätigen dieses andere Bild. Wenn Menschen in Massen zusammenkommen, verliert sich der Einzelne eben nicht im Irrationalen und lässt sich von Emotionen anstecken wie von einer Krankheit. Das Zusammenrotten ist ein vernünftiger, zielorientierter Vorgang.
Ich fragte Menschen nach Momenten von höchster Bedeutung in ihrem Leben und erinnere mich an eine Kollegin aus Ostdeutschland. Sie sprach von den Demonstrationen, davon, Teil von etwas gewesen zu sein. Sie habe lange in einer fremdbestimmten Welt gelebt, kontrolliert von anderen und sei damit endlich in der Position gewesen, sich selbst auszudrücken und die eigene Geschichte zu schreiben.
Was genau passiert, wenn Menschen sich in einer physischen Menge wahrnehmen, erklärt Stephen Reicher an einem sehr alltäglichen und keineswegs genuin britischen Beispiel.
Ob es in 2 Minuten oder in 30 Minuten weitergeht, kann mir die Zentrale leider nicht sagen.
Okay. Our railway system is not brilliant.
Unser Schienennetz ist nicht brillant und die Züge versagen oft. Viele von uns kennen das. Man steigt in den Zug und befindet sich ab sofort physisch in einer dicht gedrängten Menschenmasse. Aber psychologisch sieht sich jeder als Individuum. Alle lesen dieselbe kostenlose Zeitung, aber wehe, wenn einer bei dir mitliest. Das geht gar nicht. Das verletzt die Privatsphäre. Niemand darf einen anstarren. Und wenn jemand einfach einen anderen anspricht, denkt man, der hat sie ja wohl nicht alle. Aber wenn der Zug plötzlich stehen bleibt und dann diese pathetischen Entschuldigungen ertönen, dass leider der falsche Schnee auf den Schienen läge oder eine ungünstige Sorte Laub, was auch immer, dann passiert Folgendes. Alle bekommen eine andere Wahrnehmung von sich selbst. Wir sind jetzt Pendler, denen mal wieder von der Bahn übel mitgespielt wird. Man teilt eine Identität und wenn dieses Wir-Gefühl auftaucht, ändert sich das Verhalten. Die Leute fangen an, miteinander zu sprechen und teilen ihre Sandwiches und das ist für Briten ein geradezu extremes Verhalten.
Menschen in Massen verändern ihren Standpunkt bewusst. Sie erleben und äußern sich in ihrer sozialen Identität. Dabei entstehen psychologische Gruppen innerhalb einer physischen Masse. Je nachdem, wer wann und wie welche soziale Identität teilen will. In einem Demonstrationszug können das sehr viele psychologische Untergruppen sein. In einem liegengebliebenen Zug ist es manchmal auch nur eine Gruppe in der Masse, die der entnervten Pendler.
Wir haben eben nicht nur ein individuelles Ich mit individuellen Werten, das wir in einer Menschenmasse entweder verlieren oder in einigen Fällen verstärkt sehen. Dieses Ich selbst hat eine viel komplexere Struktur. Mal denken wir von uns selbst als Individuen. Ich, Stephen Reicher, habe blaue Augen, bin ganz nett oder was auch immer. Oft betrachten wir uns aber auch in Bezug auf eine Gruppenidentität. Ich bin Brite, ich bin Akademiker, solche Dinge.
Das muss man klar machen, die Gruppe ist kein Subjekt, das ein Gefühl hat. Die Gruppe ist eine Ansammlung von Individuen und diese Individuen können ganz unterschiedliche Gefühle haben.
Der Psychoanalytiker Felix de Mendelssohn lehrt an der Sigmund-Freud-Universität in Wien und in Berlin. Sein Fokus liegt auf der Gruppenanalyse. Ihn interessiert vor allem die Dynamik in einer unstrukturierten Menschenmasse dann, wenn sie unter Stress gerät. Eine protestierende Menschenmenge etwa, bestehend aus vielen Untergruppen mit unterschiedlichen Emotionen, aber einer Aufgabe, einem Ziel. Wenn diese Menschenmenge überhaupt kein Gehör findet und außerdem von Polizeigewalt bedroht wird, entsteht eine kritische Situation.
Wenn die Gruppe unsicher wird, dann fragt man sich, wie soll diese Gruppe überleben? Und das ist der Unterschied. Solange die Gruppe eine Arbeit oder eine Aufgabe hat, denkt sie nicht dran. Aber wenn die Leitung schwach ist und wenn die Aufgabe unklar ist, dann geht es darum, warum sind wir überhaupt da? Wie können wir diese Gruppe zum Überleben verhelfen? Oder wie können wir in diese Gruppe überleben? Und dann kommen diese tiefen Mechanismen hoch von paranoiden Kämpfen oder depressive Abhängigkeitsgefühle, die ganze Gruppe erfassen. Weil eigentlich ist die Aufgabe, die Arbeit etwas, was gut strukturiert. Und wenn das wegfällt, muss man sich fragen, was mache ich hier eigentlich?
Dann kann ein destruktiver Gemeinsinn die Masse einen, wo vorher gar keine Einheit war. Und Stürme von Wut oder Entrüstung können entstehen. Massenhafte Stürme der Entrüstung gibt es längst auch in der digitalen Welt. Sogenannte Shitstorms, sowie große Online-Demonstrationen, Petitionen oder Appelle. Allerdings sind das eben genau keine physisch spürbaren, anwesenden Massen und so geschieht auch psychologisch etwas anderes. Eine Rolle spielen diese medial vermittelten Massen trotzdem zunehmend. Der Soziologe Mischa Gabowitsch, wissenschaftlicher Referent am Einstein-Forum in Potsdam.
Für mich ist ganz wichtig, wie sich die mediale Vermittlung von Massen verändert hat. Früher war es ja so, es gab einen großen Massenauflauf, aber die, die nicht dabei waren, die erfahren darüber eigentlich nur aus Zeitungen oder aus dem Fernsehen. Das heißt, diese riesige Masse muss sozusagen durch das Nadelöhr der Journalisten gepresst werden, die allein die Verfügungsgewalt darüber haben, was jetzt berichtet wird und wie darüber berichtet wird. Und heute ist das eben ganz anders, weil man so unglaublich vielfältige Möglichkeiten hat, in Echtzeit sich in diese Masse einzuklinken, auch wenn man physisch nicht dabei ist. Das ist natürlich trotzdem nicht dasselbe wie körperlich da zu sein, aber es schafft eine ungeheure Pluralisierung der Formen von Teilnahme.